Wann hast du zuletzt eine Anleitung bekommen? Vielleicht, als deine Frau letztens eine Woche im Krankenhaus war und dir einige Anweisungen zurückgelassen oder mitgegeben hat. Wir haben hier zwei Strohwitwer. Ich weiß nicht, ob eure Frauen euch Anweisungen hinterlassen haben oder nicht. Ich habe von einer Geschichte gehört, wo ein junger Mann eine Anweisung bekommen hat von seiner Frau. Schatz, schrieb sie in einer Nachricht, nimm die Kartoffeln, die auf dem Küchentisch stehen, nimm die Hälfte der Kartoffeln, schäle sie, gebe sie ins Wasser und koche sie. Und das Ergebnis, was der junge Mann daraus gemacht hat, sah so aus. Und ich möchte mit euch heute auch eine Anweisung anschauen, die ein Mann bekommen hat, dessen Name Titus ist. Und ich lese mit uns Titus, Kapitel 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten habe. Paulus schreibt an den Titus und er gibt ihm hier eine Anweisung, ein Befehl, eine Anleitung, wie er vorzugehen hat. Beide waren sie auf der Insel Kreta und Paulus lässt den Titus zurück und er schreibt ihm hier einen Brief. Vermutlich hat der Titus Fragen gehabt in der Zwischenzeit und die haben den Paulus erreicht und er beantwortet jetzt diese Fragen. Er schreibt dem Titus, wie er vorzugehen hat. Dinge, die er zu beachten hat. Sachen, die er umsetzen soll. Und er erinnert ihn nochmals, Titus, ich ließ dich deswegen auf Kreta zurück, damit du Ordnung herstellst, damit du Ordnung schaffst, damit du in Ordnung bringst, was noch nicht in Ordnung ist und dass du in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten habe. Also dieses Gebot war dem Titus schon bekannt, er hat es schon in Erinnerung gehabt, sie waren schon öfters unterwegs gewesen und hier noch einmal die Erinnerung, er sollte Älteste in jeder Stadt anstellen. Nach Homer gab es in dieser Zeit auf Kreta circa oder zwischen 90 und 100 Städte auf Kreta. In wie vielen Städten jetzt Gemeinden schon entstanden sind, das ist eine Frage, die wir uns stellen können. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass es in mehreren Städten eben schon Gemeinden gab und dass in jeder Stadt Älteste eingesetzt werden sollten. Aber, lieber Alex, du fällst ja eigentlich mit der Tür ins Haus. Manchmal bekommt man eine Nachricht, da fehlt eigentlich die Anrede. Ja, da kommt jemand mit seinem Anliegen eigentlich direkt zur Sache. Oder, wenn viel Zeit bleibt, dann werden drei Buchstaben benutzt. Dieses Hey und dann Komma und dann kommt gleich das Anliegen. Damals war der Paulus er kannte die Sitte des Briefeschreibens und er stellt sich erstmal vor. Ich habe euch jetzt wir haben angefangen im Vers 5 zu lesen. Deshalb möchte ich, dass wir von vorne beginnen. Titus 1, Vers 1. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi. Wer ist der Sender dieses Briefes? Wer ist der Sender dieser Anleitung? Paulus selbst. Und er beschreibt sich als Apostel Gottes, als Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi. Zum Knecht Gottes wurde er selber. Das war seine freiwillige Entscheidung, dass er Knecht wurde. Zum Apostel, zum Gesandten wurde er durch die Berufung von Jesus Christus. Und er schreibt, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit. Man könnte auch sagen, zum Glauben der Auserwählten oder im Glauben der Auserwählten. Also er schreibt diesen Brief hier zum Glauben der Auserwählten Gottes oder im Glauben. Also das heißt, es ging eine Geschichte voraus, wo Paulus gewirkt hat und wo Menschen diesen Glauben an den Herrn Jesus erkannt haben. Und nach der Erkenntnis der Wahrheit, fährt er fort, nach der Erkenntnis der Wahrheit. Menschen, die zum Glauben gekommen sind, haben Wahrheiten erkannt. Das erinnert mich, diese zwei Aussagen, an Matthäus 28, Vers 20. Menschen zu Jüngern zu machen und sie zu lehren. Und nichts anderes hat der Paulus und der Titus auf Kreta gemacht. Sie haben Menschen zum Herrn geführt und sie haben sie in die Erkenntnis der Wahrheit gebracht. Und er fährt fort, zur Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. Also das heißt, der christliche Glaube gehört mit der Heiligung zusammen, in der Hoffnung des ewigen Lebens. Das bedeutet, ewiges Leben, das haben wir gegenwärtig schon und das haben wir aber auch zukünftig. Jemand, der sein Leben dem Herrn Jesus übergeben hat und ihn eingeladen hat in sein Herz, der Vergebung der Schuld bekommen hat, der hat schon ewiges Leben. Es ist ihm zugesprochen. Und, aber es wird erst Wirklichkeit, wenn wir den Auferstehungsleib bekommen. Und hier geht es eigentlich um drei Zeitformen. Zum Glauben gekommen ist Vergangenheit. Nach der Erkenntnis der Wahrheit ist eigentlich Gegenwart. Da stehen auch wir. Wir möchten in die Erkenntnis der Wahrheit eintauchen. Wir möchten geistliche Wahrheiten kennenlernen. Und das ewige Leben, was noch kommt oder was verkörpert wird, das steht noch aus. Das ist in der Zukunft. In der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Also Gott selber spricht das zu. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Heiland Gottes. Gott kann nicht alles. Manchmal wird das den Kindern beigebracht. Für Gott ist nichts unmöglich. Gott ist jemand, der alles kann. Ja, aber gewisse Dinge kann Gott nicht. Gott kann nur gemäß seiner Eigenschaften. Und hier wird etwas beschrieben, was Gott nicht kann. Gott kann nicht lügen, weil es entspricht nicht seiner Eigenschaft. Es entspricht nicht seinem Wesen. Gott ist die Quelle der Wahrheit und es wäre eine Lüge oder ein Missverständnis zu sagen, ja, Gott könnte lügen. Ja, Gott kann viele andere Sachen auch nicht, aufgrund von seinen Eigenschaften und von seinem Wesen her. Und Jesus Christus hat dem Paulus das sozusagen ihn berufen, dass er hat ihm die Predigt anvertraut, er hat ihn ausgestattet, dass er sich aufmachen soll und dass er diesem Befehl nachkommen soll, diese frohe Botschaft zu verkünden, aber auch viele Geheimnisse, die vorher noch verschlossen waren, Dinge, die wir vorher nicht gewusst haben, die haben wir durch den Paulus, durch seine Briefe, die er niedergeschrieben hat, haben wir heute vorliegen. Und jetzt, nachdem er sich vorgestellt hat und seinen Dienst, kommt dann in Vers 4, Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Titus, meinem echten Kind im Glauben. Hat der Apostel Paulus den Titus zum Glauben geführt? Wir wissen es nicht. Es steht nirgendwo drin. Die Apostelgeschichte führt den Titus gar nicht auf. Wir lesen im Galaterbrief und im Korintherbrief lesen wir vom Titus, dass er ein enger Mitarbeiter von Paulus war und dass er von seiner Persönlichkeit ganz anders gestrickt war wie ein Timotheus. Ein Timotheus, der eher zart in seinem Wesen war, der eher vielleicht bedacht oder zurückhaltend, der in manchen Dingen eher zögerlich war, steht einem Titus entgegen. Und Paulus nennt ihn hier mein echtes Kind. Oder war Paulus der geistliche Vater für den Titus? War Paulus jemand, der sich seiner angenommen hat, der mit ihm viel Zeit verbracht hatte und der ihm dem es ans Herz gegangen ist, dass dieser junge Mann ausgebildet wird, dass er zubereitet wird für das Werk des Herrn. Und heute in der heutigen Botschaft möchte ich den Schwerpunkt auf Gemeinde legen. Wir werden noch zwei weitere Predigten dazu hören, dann will ich den Schwerpunkt woanders setzen. Heute möchte ich, dass wir durch den Titusbrief durchkommen mit den Augen auf Gemeinde. Was können wir, was ist Gemeinde, was können wir dazu beitragen, wie sieht es aus? Und jetzt kommt eben die Anleitung oder der Befehl, der Grund, warum Paulus dem Titus schreibt. Und er fährt fort. Wenn jemand in Vers 6 untadelig ist, der Mann eine Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind. Er beginnt hier mit der Auflistung von Qualifikationen, die einen Leiter der Gemeinde ausmachen. Titus wurde beauftragt, für Ordnung zu sorgen und in jeder Stadt Älteste einzusetzen. Und Paulus beginnt hier eigentlich mit den Leitern der Gemeinde. Er beginnt nicht mit irgendwelchen lehrmäßigen Fragen, die der Titus hatte. Er beginnt hier nicht mit dem Leben innerhalb der Gemeinde, zwischen den Geschwistern, sondern er gibt ihm eine Anleitung, eine Anweisung, wie sollte er Leiter für die Gemeinde finden. An welcher Liste sollte er vorgehen? Wie sollte er diese Leute prüfen? Wenn jemand untadelig ist, heißt es, dass ein Ältester sündlos sein muss? Nein, das kann er gar nicht. Ja, das schafft niemand. Aber dass er Integrität beweist, dass er jemand ist, den man nicht anklagen kann, dass nichts vorliegt, wo er sich schuldig macht. Und wenn einem Ältesten, einem Leiter der Gemeinde Fehler passieren, dann muss er in der Lage sein, sich dafür zu entschuldigen, wieder Gutmachung zu leisten und um Vergebung zu bitten. Es sollte nichts gegen ihn vorgebracht werden können. Und dann weiter, er sollte der Mann einer Frau sein. Also hierzu, zu dieser Eigenschaft oder Qualifikation, Mann einer Frau, gibt es mehrere Auslegungsmöglichkeiten, also bis zu 7 oder vielleicht sogar noch mehr. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, aber hier kommt es jetzt. Ein Leiter der Gemeinde muss sich erstmal in der Familie beweisen oder behaupten. Wenn er eine Gemeinde leitet, dann sollte er seine Familie leiten können. Und es geht hier weiter. Der Gläubige oder der treue Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind. Also der Leiter muss eine gute Beziehung zu seinen Kindern haben. Und diese Kinder, das ist natürlich die Frage, vieles ist Auslegungssache, ab wann ist jemand ein Kind? Ist es, wenn die Kinder zu Hause sind? Gilt es für die Kinder das ganze Leben lang? Ist ein Leiter disqualifiziert, wenn eines seiner Kinder nicht gläubig ist? Aber ich denke, hier geht es darum, dass der Leiter in der Familie beweist, dass er das Evangelium verstanden hat und dass er das in seiner Familie lebt. Dass die Kinder nicht aufsässig sind, dass sie kein ausschweifendes Leben haben, sondern dass sie gelernt haben, in der Familie sich zu eine Unterordnung auszuüben, dass sie nicht zügellos sind, ohne Maßen und ohne Grenzen, sondern dass sie diese Grenzen der Familie und Grenzen der Erziehung auch einhalten. Und Paulus fährt fort, denn der Aufseher muss untadelig sein, als Gottes Verwalter. Der Aufseher muss untadelig sein. Wir kommen in ein paar Versen auch dazu, was die Kreta eigentlich ausmacht von ihrem Wesen her, was die Kreta ausmacht von ihrem Charakter, von ihrer Nation her. Ein Aufseher muss untadelig sein. Es muss nichts geben, was man gegen ihn vorbringen könnte. Und es heißt hier, er ist ein Verwalter. Die Gemeinde, für die er leitet, ist nicht sein Eigentum. Er ist jemand, der dieses Gut verwaltet, der mit diesem Gut sorgsam umgeht, weil er weiß, dass er eines Tages Rechenschaft dafür abgeben muss. Und hier wird als Ältester wird das Wort Presbyteros verwendet und ich könnte jetzt den Nico, wo ist er? Ah, da. Der hat sich ja diese Woche schon Gedanken gemacht, warum das Älteste heißt. Aber ich lasse es jetzt mal, können das nachher noch bequatschen. Ältester und in Timotheusbrief Aufseher. Manche verwenden das eben als Episkopos. Es ist nicht das gleiche wie Pastor, was wir heutzutage vielleicht in manchen Gemeinden erleben. Also ein Ältester ist ein Aufseher der Gemeinde und er ist ein Verwalter. Und jetzt geht es weiter, die Eigenschaften, auch die ein Verwalter nicht hat. Etwas, das ihn nicht kennzeichnet. Nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern, jetzt kommt das Positive, was ihn auszeichnet, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Manche meinen, Älteste sind ganz besonders Heilige. Es gibt so eine allgemeine Klasse von Normalgläubigen und ein Ältester, der sticht so hervor. Das ist was ganz Besonderes, ja, den erkennt man sofort. Aber wenn man diese Liste hier durchliest, dann stellt man eigentlich fest, nichts von diesen Eigenschaften sticht irgendwie im besonderen Maß hervor, dass uns das irgendwie bewegen würde. Etwas, wo nicht jeder Heilige und jeder Gläubige aufgefordert wird, diese Eigenschaften zu besitzen. Gastfrei sollen wir alles sein. Ja, besonnen, lesen wir im Titus 2, Kapitel später, sollen die älteren Männer und auch die jüngeren Männer sein. Also nicht nur jemand, der die Gemeinde leitet. Fromm, enthaltsam, das Gute liebend, kein Schläger, kein Trinker. Das sind alles Dinge, die zeichnen eigentlich uns alle aus. Aber der Leiter, der Älteste, muss es in einem besonderen Grad haben. wenn er etwas davon hat oder wenn etwas von ihm ausgeprägt ist. Und ich denke, hier sind wir Gläubige, die noch mit Fehlern behaftet sind. Und es gibt Menschen, die haben Probleme mit gewissen Bereichen, die hier aufgeführt sind. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Sie sollen weiter daran arbeiten und der Geist wirkt an ihnen und überführt sie. Und das Ziel ist auch, dass sie von diesen Sachen loskommen. Aber im Moment, wenn sie diese Sachen besitzen, sind sie nicht prädestiniert für die Aufgabe. Und dann würden sie nicht in dieses Raster fallen, wo der Titus seine Augen aufmachen sollte und sich nach diesen Männern umschauen sollte. Und was machen Älteste eigentlich? Ich finde es passend, jetzt vor ein paar Wochen hat sich das Bild hier geändert. Wir haben zwei, eigentlich beides mal das gleiche, eins im Hoch- und eins im Querformat. Wenn du dir vorstellst, ein Ältester ist ein Hirte. Im Petrusbrief wird der Herr Jesus selber als Hirte oder als Erzhirte bezeichnet. Und wenn wir davon ausgehen, dass Älteste oder Aufseher auch Hirten sind, die nach der Gemeinde sehen, dann finde ich, haben wir ein passendes Bild, dass jemand, der der Gemeinde vorsteht, dass er ein Verwalter der Gemeinde, dass er nach seiner Herde schaut, dass er einen Überblick hat, dass er vorausgeht, dass er sie hütet, dass er sie auf frische Weiden führt, das heißt das Wort Gottes predigen, die gesunde Lehre weitergeben, die Widersprechenden, wie es hier heißt, zu überführen mit dem Wort. Er hängt der Lehre nach, er ist der Lehre anhängend und er ermahnt die Geschwister und er überführt die Widersprechenden. Er lebt durch sein Vorbild. Gläubige werden hergestellt nach einem Fehltritt, lesen wir im Galater 6, Vers 1. Sie wachen über die Seelen der Christen, der Ortsgemeinde, als solche, die einmal Rechenschaft ablegen müssen. Älteste sind Leute, die ja, den Gebetsdienst wahrnehmen, die für die Gemeinde, für die Geschwister beten, insbesondere auch für die Kranken, lesen wir im Jakobus, sind verantwortlich für die Armen, für die Nöte, eben mithilfe von Diakonen. Wenn fähige Mitarbeiter ausgesandt werden für das Werk des Herrn, dann sind sie auch verantwortlich, dass sie ja, das bestätigen oder ihre Zustimmung geben. Sie sind das Vorbild, sie sind die Leitung der Gemeinde. Und warum sollte Titus Ausschau halten nach solchen Männern? Es gab Gefahren in den ersten oder in den frühchristlichen Gemeinden. Und ich weiß nicht, wie dein Bild von den ersten frühchristlichen Gemeinden ist. Vielleicht malt man sich das ein bisschen schön, weil man sagt, ja, da war doch ein Paulus und da war doch ein Timotheus und da war doch ein Titus und da waren doch ganz viele begabte Apollos. Da waren doch ganz viele begabte Lehrer, Apostel, ja, Johannes. Das muss doch irgendwie traumhaft gewesen sein. So in einer Gemeinde, da möchte ich mich gern zurückversetzen und da würde ich gern Teil davon sein. Wenn wir die nächsten Verse lesen, dann stellen wir fest, das war eigentlich gar nicht so. Ab Vers 10, denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss. Also vermutlich war das so in den Versammlungen, wie das im Korintherbrief auch beschrieben war oder ist, dass die Versammlungen frei waren, dass Brüder die Möglichkeit hatten, nach vorne zu gehen, jemand, der einen Psalm hatte, eine Ermutigung, ein Wort, der durfte das weitergeben. Und es gab Leute, die hier diese Möglichkeit ergriffen und die Dinge weitergegeben haben, die überhaupt nicht ermutigend und erbauend waren, sondern sie haben die Leute verwirrt, sie haben die Leute durcheinander gebracht. Und hier heißt es, die ganze Häuser umkehren. Vielleicht sind sie sogar nach Hause gegangen, haben Familien besucht, haben ihre Lehren weiterverbreitet. Mit welchem Motiv? Indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, und da zitiert er Epimenides, der ca. 600 vor Christus gelebt hat, Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Das ist ja ziemlich hart. Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere und faule Bäuche. Und dieses Bild bezieht er nicht auf die Schwätzer und auf die Betrüger, wo er in Vers 10 angefangen hat, sondern dieses Bild kennzeichnet die Kreter. Das kennzeichnet sie als Nation. Leute, die eigentlich nicht gewohnt sind oder aufgewachsen sind in der Wahrheit, sondern die eigentlich ständig nur lügen, um für sich den besten Vorteil zu bekommen. Böse und wilde Tiere, die auf ihre eigenen Bedürfnisse aus sind und die ja wie Tiere danach aus sind, ihren Instinkten folgen und meinen, ihre Bedürfnisse, ihr ich-bezogenes Leben auszuleben. Und faule Bäuche, ja, alles, sie sind nicht für die Arbeit gemacht. Da, wo es eine Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen und sich hinzulegen, nehmen sie das wahr. Und ich weiß nicht, wie motiviert du wärst, wenn selbst ein Paulus dich auf so einer Insel mit solchen Leuten aussetzen würde. Vielleicht würdest du sagen, ich bleibe lieber da, wo ich bin und in der Gemeinde, wo ich bin, weil das ist doch gar nicht so schlecht. Für Titus war das eine große Herausforderung, hier vorzugehen. Und wenn wir uns dieses bedenken, dass er mit solchen Leuten eigentlich zu tun hat. Leute, ja, die von Grund auf oder von Natur aus, von ihrer, ja, vom Mutterleib schon irgendwie geimpft worden sind mit der Lüge. Und deshalb finde ich das auch so prägnant, dass Paulus in den Eingangsversen sagt, dass Gott, der nicht lügen kann, er steht im Gegensatz. Gott, der die Wahrheit vertritt. Ja, und er sagt nichts Falsches. Und Titus wird hier ermutigt und es heißt hier weiter, aus diesem Grund, weil sie so sind, weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Dieses Ziel, was Titus den Kretern, den gläubigen Kretern vermitteln sollte, gesund sein im Glauben. Und darum soll es in der nächsten Botschaft gehen. Wir möchten den Titusbrief anschauen und um Gesundheit reden. Gesunde Lehre und gesunder Glaube und gesunde Rede. Und die Kreter sollen nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Es gab Leute aus dem Judentum, die waren dort. Und die haben versucht, die Leute wegzubringen. Sie haben versucht, den Leuten das Zeremonialgesetz, das Halten von Speisen, das Halten von Gesetzen und Geboten, von Dingen, die sie sich selbst auferlegt haben, zu halten und das als Bedingung zu machen für den Glauben. Den Reinen ist alles rein. Diejenigen, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, die sind befreit vom Zeremonialgesetz. Die sind befreit von Forderungen, die das Gesetz an sie gestellt hat. Den Reinen, die gereinigt wurden, ist alles rein. Manche Dinge sind neutral. Das Essen von Schweinefleisch ist weder falsch noch richtig, sondern man kann es so stehen lassen. Und wenn du als überzeugter Jude oder als gläubiger Jude meinst, dass man es nicht machen sollte, dann darfst du das für dich auch so bestimmen. Aber es ist nicht grundsätzlich falsch. Und jetzt beschreibt er Leute, die er innerlich und äußerlich beschreibt. Den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Also befleckt und unrein ist ihr Gewissen und ihre Gesinnung. Beides. Das, was ja, sie sich überlegen und auch ihr Gewissen ist nicht rein. Aber für uns ist es schwer zu durchschauen. Wo gibt es Leute, die in ihrem Gewissen und in ihrer Gesinnung befleckt sind? Und jetzt heißt es, in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Diese Leute können eigentlich nichts Gutes hervorbringen. Sie haben nicht die Kraft Gottes. Sie stehen nicht in der Verbindung zu ihm, sondern alles, was sie tun, ist eigentlich unbrauchbar. Alles, was sie tun, ist abscheulich. Und obwohl sie das vorgeben mit ihrem Mund als äußeres Lippenbekenntnis, tun sie es nicht. Ihr Leben stimmt nicht mit dem überein, sondern das, was drinnen ist in ihrem Gewissen und in ihrer Gesinnung, kommt durch ihre Taten ans Tageslicht. Titus sollte Ausschau halten nach Männern. Und wir wissen aus den Abschiedsversen, dass er nicht jahrelang Zeit gehabt hatte, sondern einige Monate, wo er Ausschau halten sollte nach den Leitern, nach Ältesten, die er einsetzen sollte zum Führen und zum Leiten der Gemeinde. Und ich habe das erste Kapitel so überschrieben, Älteste und ABC. Das ABC steht für Aufsässige, Betrüger und Chaoten, ja, oder mündige Chaoten, die Dinge weitergeben, die mit ihrem Leben gar nicht übereinstimmen, oder nennen es ABS, das S für Schwätzer. Und in Kapitel 2 fährt Titus jetzt fort, dass er die Kluft, die zwischen einem Lippenbekenntnis steht und zwischen einem echten christlichen Leben, dass er das schließt. Dass das kein Widerspruch sein muss, das, was du sagst und das, was du lebst. Das, was die Schwätzer und Betrüger von sich geben, die Leute, die unrein sind, die befleckt sind, die eigentlich zu nichts zu gebrauchen sind, also zu keinem guten Werk. Hier schließt Paulus eine Lücke und er spricht vier Gruppen an. Du aber rede. Titus wird aufgefordert zu handeln. Was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Und er fährt weiter, die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es den Heiligen Stand geziemt. Nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie, die jungen Frauen, unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern untergeordnet zu sein, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Die jüngeren Männer ermahne ebenso, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre, Unverfälschtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, da er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Über diese Verse habe ich schon mal geredet und es ausgeführt. Hier werden vier Gruppen vorgestellt und die Frage ist jetzt, die man sich stellen kann, ab wann ist man ein alter Mann oder ab wann ist man eine alte Frau? Der Paulus schreibt im Philemonbrief, bezeichnet er sich selber als alt, da war er schon über 60. Wenn man das die Grundlage nimmt, was eine Witwe ist oder eine rechte Witwe, dann ist auch die Grenze bei 60. Also vielleicht könnte man die Grenze da setzen, wenn man zumindest laut der Beschreibung, sie hat keine Kinder, die sie mehr großziehen muss. Ja, vielleicht war das früher, hat es hingehauen, mit 40 ungefähr das letzte Kind, mit 60 waren sie ungefähr, also zumindest aus dem Gröbsten draußen, vielleicht schon außer Haus. Und ab wann ist man ein junger Mann? Junge Frau werden hier beschrieben, nachdem sie ja, geheiratet, dass sie einen Mann haben, beziehungsweise Kinder. Aber junger Mann, denke auch da, könnte man vielleicht die Grenze hier bei 12 Jahren ansetzen. Und hier werden verschiedene Aufgaben an den Titus übertragen. Das eine ist, der Titus sollte sich nicht um die jüngeren Frauen kümmern, das sollten die älteren Frauen machen. Und das andere ist, dass eigentlich jeder bereit sein sollte, zu lernen, dazu zu lernen. Und ich finde es großartig, dass wir das in der Gemeinde auch leben, dass es Zweierschaften gibt, wo Menschen sich treffen zum Austausch, wo Frauen, ältere Frauen, jüngere Frauen anleiten und ermutigen und dass es bei Männern genauso ist. Jüngere Männer anzuhalten, besonnen zu sein in allem, ein ausgewogenes Urteil zu besitzen, nicht über die Stränge zu schlagen. Und vielleicht sagst du, ja, das ist zwar schön und das wird hier auch gefordert, aber ich habe das noch nicht. Gut, dann mache ich dir einen Vorschlag, fang an dafür zu beten. Wenn du ein älterer Mann bist, dann fang an zu beten, Herr, schenke mir jemand, mit dem ich Zeit verbringen kann und den ich unterweisen kann, dem ich etwas mitgeben kann. Stabilität im Glauben, Hilfe, Zurüstung, Ermutigung, Bestätigung. Und wenn du jung bist, wenn du ein junger Mann bist, dann bete, dass, oder eine junge Frau, dann bete, dass Gott dir jemand aufs Herz legt, wo du ja mit jemand austauschen kannst, wo du von jemand lernen kannst, wo man nicht alle Fehler, die sich im Leben so bieten, alle selber durchmachen muss, sondern dass man angeleitet wird von jemand, der gewisse Lebenssituationen und Lebensbereiche schon durchschritten hat. Dass wir uns gegenseitig ermutigen können, dass wir voneinander lernen können und es ist nicht so, dass immer nur die Jungen profitieren und die Alten geben, sondern es ist eigentlich beides. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und wie froh ist jemand Älteres, der jemand Jüngeres anleitet und der sieht, dass jemand Fortschritte macht. Es geht uns ja als Eltern eigentlich genauso. Wie froh ist man, wenn man sieht, dass Kinder Fortschritte machen, dass sie Dinge können, die sie vorher nicht gekannt haben. Und genauso, dass wir ermutigt werden, das umzusetzen, dass wir das in der Gemeinde leben. Und er fährt dann weiter an die Knechte. Er richtet ein Wort an sie. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, damals gab es Sklaverei. Die wird hier von der Bibel weder für gut noch für schlecht geheißen. Wenn man bedenkt, dass ein Sklave teilweise nicht mehr wert war wie ein Tier. Und wie Paulus hier eben auch diesen Stand der Knechte auch gebraucht, um das Evangelium zu unterstützen bzw. zu zieren. Die Knechte ermahne, sich ihrem eigenen Herrn unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend, nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Und dieses Zieren, da steht Kosmeo, das Wort Kosmetik kommt auch davon, wenn wir etwas ja, mit Kosmetikprodukten etwas zieren, dann haben wir ein Ziel damit. Ja, es muss etwas schmücken oder etwas noch besser darstellen. Und genauso sind wir auch als Knechte oder Sklaven, ich würde jetzt mal sagen, auch als Arbeitnehmer in der Verpflichtung, mit unserem Verhalten können wir die Lehre, das Evangelium Gottes zieren. Das ist unsere Verantwortung. Und was ist eigentlich die Grundlage dazu? Da geht es in den nächsten Versen weiter, möchte ich jetzt nicht fortführen. Im Kapitel 3, da geht es darum, eine Unterordnung zu praktizieren, auch im Staat. Wie geht man mit Streitfragen um und mit Sektierung? Eine Anleitung, die der Titus bekommt. Ja, was ist mir wichtig geworden in der Vorbereitung vom Titusbrief? Vielleicht wirst du dir denken, es ist ja schön, dass der Titus hier mit dieser Aufgabe und mit dieser Anleitung beauftragt ist, Älteste nach Ältesten Ausschau zu halten. Aber 1. Timotheus 3, Vers 1 trifft für dich nicht zu. Da heißt es, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt ein schönes Amt. Und vielleicht sagst du, diese Sachen spielen für mich gar keine Rolle. Und da möchte ich hinweisen, auch wenn du nicht vorhast, ein Ältester zu werden, was könnte deine Aufgabe sein, wenn du in der Gemeinde bist, die Älteste hat? Das Naheliegendste wäre, dass du für die Ältesten betest, dass du sie unterstützt, dass da, wo du siehst, dass Dinge zu tun sind, dass du mit anpackst und dass du mithilfst. Wenn du im Kapitel 2, da geht es nicht nur darum, dass einer oder einige das machen, sondern dass alle in der Gemeinde eingebunden sind und dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig anleiten, dass du für die Ältesten betest, dass du hier eine Richtlinie, eine Liste hast, nach denen du die Ältesten überprüfen kannst, dass Älteste nicht tun dürfen oder sein dürfen, wie sie wollen, sondern dass wir hier eine recht genaue Beschreibung haben, wie Älteste zu sein haben. Und dass du das Werk des Herrn in der Gemeinde unterstützt. Wie gesagt, durch Gebet und durch deine Dienste, durch dein Handeln in der Gemeinde. Und als zweites eben, dass du dich aktiv mit einbringst und dass du in der Erkenntnis Gottes wächst. Es ist Gottes Ziel und dazu ist Gemeinde auch da, dass wir zum einen in der Gemeinschaft hier zusammen sind und dass wir ausgerüstet werden, dass wir unterwiesen werden in der Lehre und dass wir ein Leib sind, dass wir aufeinander Acht haben. Und auf der anderen Seite doch so, jeder hat seinen eigenen Platz in seinem Ort, in seiner Nachbarschaft, in seinem Beruf, mit den Leuten, mit denen er zusammensteht, wo er selbst verantwortlich ist, wo er das, was er gelernt hat, das, was er verstanden hat, auch umsetzen kann. Und ich finde es ermutigend zu sehen, dass der Titus hier nicht das Handtuch geworfen hat und gesagt hat, wisst ihr was, liebe Kreter, wenn ihr so seid, dann sieht es wirklich aussichtslos mit euch aus. Sondern dass er weitergemacht hat. Und dass es genauso auch bei uns ist, dass wir manchmal an uns selber Dinge feststellen, wo wir sagen, wie konnte ich nur so denken? Wie kann ich nur so sein? Dass wir wissen, dass die Lage nicht aussichtslos ist, sondern dass wir einen Gott haben, der uns zubereiten möchte zum ewigen Leben, der dazu, der das Ziel hat, uns vorzubereiten, dass wir dankbar sind, dass die Gemeinde dem Herrn Jesus gehört und dass wir mitarbeiten dürfen, dass wir uns gegenseitig ergänzen dürfen, dass wir Liebe üben dürfen und dass wir uns gegenseitig ergänzen, motivieren, Mut zusprechen, trösten können, aber auch, dass wir Unordnung beiseite schaffen und dass wir da, wo es notwendig ist und da, wo Gottes Wort auch ganz klar ist, Korrekturen einleiten, dass wir Geschwister ermahnen, dass wir offene Augen haben.